SharePoint-Podcast, Ausgabe 141 vom 10.05.2010.
Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Microsoft Developer Netzwerk. MSDN bietet zahlreiche kostenlose Wissensquellen für den SharePoint-Entwickler, darunter über 850 Webcasts, 550 Codelibs, MSDN-TV, den Community Guide, Blogs, Foren, Twitter-Accounts und mehr.
SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Hallihallo und herzlich willkommen zur 141. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Ja, heute am 10.05.2010, noch zwei Tage und dann ist der offizielle Launch von SharePoint 2010 mit dem Launch-Event. Alle Usergroups oder fast alle Usergroups in Deutschland und der Schweiz treffen sich und wir werden auf SharePoint-Live.tv den ganzen Event auch noch live übertragen. Dazu gleich ein bisschen mehr. Jetzt noch eine kurze Übersicht über das, was ich heute für euch hier im SharePoint-Podcast mitgebracht habe. Ein Interview vom ShareCamp 2010. Dort war unter anderem Sven Meyer von Microsoft. Er ist dort im Microsoft Technology Center Architekt für komplizierte größere SharePoint-Lösungen und er hat über Business Connectivity Services auf dem ShareCamp gesprochen und ich habe mit ihm dazu nochmal ein passendes Interview gemacht. Dann gibt es nochmal ein paar Tipps zu anderen Veranstaltungen, die ich im letzten Mal schon angefangen habe, aber da gibt es, wie gesagt, noch einiges zu gewinnen, zu ergattern, Gutscheine, verbilligten Eintritt, kostenlosen Eintritt, das gibt es dann auch noch. Ein paar Tipps habe ich mitgebracht und ganz zum Schluss werfen wir einen wehmütigen Blick zurück auf eine aussterbende Technologie. So, ihr merkt vielleicht auch, vielleicht noch ganz kurz, dass der Klang ein bisschen anders geworden ist, denn ich habe ein bisschen an meinem Setup rumgespielt und kann mich jetzt einfach auch in größere Räume begeben. Das Ganze ist zwar noch nicht so optimal, wie ich mir das selber wünsche, aber vielleicht muss man da einfach auch noch ein bisschen feilen. Insofern, wenn heute auditiv etwas anderes, ihr merkt auch schon, die Hintergrundmusik ist wahrscheinlich etwas anders, vielleicht lege ich nachher eine drunter. Mal gucken, ob das in Zukunft so sein wird. Ich hoffe aber zumindest, die Audioqualität ist ein bisschen besser als sonst. So, dann kommen wir gleich mal zu den Events, worum es geht. Wie gesagt, die Launchpartys stehen vor der Tür am nächsten Mittwoch ab 16.30 Uhr. Kreuz und quer durch die deutschen Lande gibt es die Usergroup-Treffen und wir werden dann gemeinsam Public Viewing machen. Soweit ich sehe, sind die ganzen Geschenkpakete für die Verlosungen vor Ort angekommen. Also dem Ganzen steht nichts mehr im Wege, dass ihr dort alle, wo ihr auch sein werdet, eine nette kleine Party rund um diesen Event feiern werdet. Wir werden, und dafür habe ich auf der SharePoint Community jetzt eine eigene Seite eingerichtet, die heißt SharePointLive.tv. Die hatten wir schon ein bisschen länger, da gab es mal so Quick-Videos und von Veranstaltungen, so kleine Videos, die da eingeblendet waren. Das war meine Demo-Seite für SharePoint Designer Anpassung. Auf dieser Seite SharePointLive.tv. Wenn ihr da drauf geht, findet ihr nochmal einen Überblick über sämtliche Launch-Events, die stattfanden. Und ich habe den Player dort eingebaut, denn wir werden ja, wie schon angekündigt, ab 16.45 Uhr so ungefähr live aus Berlin berichten. Und ich habe von verschiedenen Usergroups schon kleinere Videos bekommen. Wir werden versuchen, die eine oder andere Usergroup mal live zu erreichen. Und wir haben einen kleinen Außenschaltung, sofern die Technik klappt, der Christian Glessner, mein SharePoint-MVP-Kollege, der fliegt nach New York zum Event mit Steven Ellop und wird von dort aus, wie gesagt, sofern die WLAN-Verbindung es hergibt, live berichten. Auf jeden Fall wird er aber am Vorabend schon mal so ein paar kleine Videos aufzeichnen und uns rüberschicken, die wir dann alle mit anschauen können. Ja, das gibt es, wie gesagt, dank unserer Sponsoren AvePoint und Microsoft gibt es, wie gesagt, vor Ort die netten Verlosungspakete. Und ich hoffe, ihr habt alle einen tollen Tag dort. Also ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass wir da sozusagen den Launch auch würdig und mit einem gehörigen Portion Spaß auch feiern können. Ja, danke nochmal an, wie gesagt, unsere Sponsoren Microsoft und AvePoint, die das Ganze jetzt auch unterstützt haben und natürlich an die ganzen Partner vor Ort, die wieder auf ihre eigene, selbst organisierend, die Partys dort organisieren, auch für Getränke und kleinere, wie sagt man so schön, lokalische Köstlichkeiten sorgen. Also das wird ein super Event werden. So, So viel also zu den zum Launch-Event. Wie gesagt, alles findet ihr dazu auf sharepointlive.tv und natürlich alle Links, die ich hier im Podcast nenne, wie üblich auf www.sharepointpodcast.de in den Shownotes. So, kommen wir zu den Business Connectivity Services. Ich habe mit Sven Meyer, der ist der Architekt bei Microsoft im MTC, Microsoft Technology Center, und ja, die machen mal coole Projekte dort. Die können dann mal alles Mögliche ausprobieren. Und er hat ein bisschen aus seiner Arbeit auf dem ShareCamp berichtet und einen Vortrag gehalten auch zu den SharePoint Business Connectivity Service, dem Nachfolger des Business Data Connectors, mit dem ihr externe Datenquellen an SharePoint anbinden könnt. Wird besonders interessant bei 2010, weil diese Connectivity Service schon Grundlage der Foundation sind und nicht wie bisher nur im MOS, also in der kostenpflichtigen Variante zu erhalten sind, sondern jetzt auch schon in die Technologie mit, die Infrastruktur mit eingegangen sind. Und er hat einen Vortrag, wie gesagt, zu dem Business Connectivity Service gehalten und ich habe nachher ein Interview mit ihm gemacht, wo er das für euch nochmal zusammengefasst hat. Und dieses Interview, das hören wir jetzt. So, jetzt geht es um das Thema Business Connectivity Service und bei mir ist
Sven Meyer.
Sven, was machst du?
Ich bin Architekt bei der Microsoft Deutschland GmbH, ich bin im Microsoft Technology Center. Man kann das so ganz, ganz, ganz flachs mal als Prototypenbau für neue Projekte, große Projekte und interessante Kunden umschreiben.
Das heißt, ihr geht mit Kunden, die sich für das interessieren und sagen, ich weiß nicht, ob das SharePoint für mich etwas wäre, und macht mit denen dann sozusagen eine entsprechende Umsetzung oder ein Proof.
Ich darf Designs machen, ich darf aber auch tatsächlich mal so richtig schön die Ärmel hochkrempeln und da kommt das Herz raus. Ich bin eigentlich Softwareentwickler, aber ich darf mit den Jungs und Mädels dann auch tatsächlich mal für ein paar Wochen so richtig schön umsetzen. Das haben wir jetzt auch schon für die SharePoint 2010 Beta und den Release-Kandidat auch schon ein paar Mal gemacht und durften dann natürlich auch schon Erfahrungen sammeln in dem Bereich.
Und wie sind die Erfahrungen mit SharePoint 2010, wenn du sagst, du setzt so Projekte um? Geht's schnell? Geht's einfach? Hat man viel mehr Möglichkeiten?
Es ist anders. Wenn ich es vergleiche, was ich in SharePoint 2007 machen konnte, habe ich jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen. Dadurch wird die Geschichte manchmal auch nicht so ganz einfacher. Wir haben eine höhere Komplexität drin. Aber wenn ich nachher sehe, was hinten rauskommt, ist die Produktivität eigentlich so vom ersten Spatenstich hinten bis zum befertigten Projekt saugut geworden. Mhm. Richtig gut geworden. Also man kann produktiv das Teilchen in Betrieb nehmen. Es ist im Prinzip schon eine Anwendungsentwicklungsplattform. Es ist weit mehr wie ein eigentliches Produkt, wo wir sagen, hier ist das Produkt, mach mal. Es ist eigentlich nur der Anfang. Wenn man SharePoint einführt, kann man das machen, indem man sich Gedanken über das Rechenzentrum und alles macht. Wenn man dann aber anfängt zu sagen, mit wie wenig Aufwand kann ich dann da wirklich produktive Lösungen für den Information Worker drauf tun, hey Freunde der Nacht. Und jeder, der behauptet, er kennt SharePoint bis zum letzten Komma, bis zur letzten Büroklammer, dem glaube ich es nicht. Das kriegt man alles nicht mehr in einem Kopf, so umfangreich ist es.
Obwohl ja die Gerüchte gehen, dass du zu einem der wenigen gehört, die noch so ziemlich alles vom SharePoint durchschauen.
Nee. Das klappte bei Tahoe damals noch. Das war ja SharePoint 2001, die Beta. Da habe ich mit SharePoint übrigens angefangen, by the way. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Das ist auch für 2003 war das noch okay. Bei 2007 habe ich auch schon ein paar Lücken gehabt. Und bei 2010, ich grab mich im Moment mal so durch. Also ich sehe im Moment auch noch kein Licht, dass ich sage, ich wäre durch. Es gibt so viele Themen, die wir jetzt neu gemacht haben. Eines sind die Business Connectivity Services, die wir jetzt im Moment ja auch derzeit gerade mal unter der Lupe haben.
Genau, bei Business Connectivity Service geht es ja darum, externe Daten anzuzapfen und im SharePoint bereitzustellen oder über den SharePoint zu bearbeiten und mit dem SharePoint zu verbinden.
Genau. Das heißt, wir hatten das Teilchen ja schon mal. Eigentlich hieß ein bisschen anders, konnte ein bisschen weniger. Das war ja der Business Data Catalog, den wir an sich hatten. Viele haben auch Business Data Connector dazu gesagt. Reinlesend, SQL Server, Web Services. Von der UI für den User war aber das Thema, ich habe sofort erkannt, das ist mit dem BDC gemacht, weil es einfach anders aussah. Und da haben wir jetzt einfach ein bisschen nachgelegt und haben gesagt, das ist eine Liste, wie jede andere Liste auch. Die kann ich genauso bearbeiten, die sieht genauso aus. Das heißt, für den Benutzer ist es oft gar nicht klar, wo die Daten jetzt, die er gerade in der Mache hat, nur herkommen. Das Schöne daran ist tatsächlich, dass dem nicht so ist, ist aber auch das Gefährliche daran. Wir können nämlich jetzt nicht nur lesen, sondern auch lesen, schreiben. Da sollte man sich auf jeden Fall mit den Kollegen von dem jeweiligen Backend-System, was man da anzapft, vorher zusammensetzen, ehe man sagt, man denkt dran, Sachen löschen oder Sachen zurückzuschreiben. Aber auch schon beim ganz normalen Editieren wird es ein bisschen kritisch. Nehmen wir mal so einen Klassiker Primary-ID, die irgendwo drin steht. Mache ich das mit dem Standard-Connector, habe ich alle Felder, kann aber auch alle Felder editieren. Den Primary-Key zu editieren von einem Produkt in der Produktetabelle ist natürlich eher, ich sag mal, hinderlich. Deswegen, das, was man da machen sollte, ist wirklich Infopath-Formulare drüberlegen, die diese Logik, die man vielleicht noch hat, einfach nochmal abbilden.
Und das Anzapfen über den BCS ist ja zum einen eine serverseitige Sache. Das heißt, du hast in deinem SharePoint siehst du halt die Liste als externe Liste und kannst sie wie eine Share-Liste benutzen. Aber jetzt in 2010 mit Office Client gibt es auch eine Client-Komponente.
Richtig, der Server hat seine Runtime, wie er mit den ganzen Fremdsystemen arbeiten kann. Office 2010 bringt ab der Professional Plus die BCS-Komponente mit. Das ist eine Komponente, die läuft auf dem Client einfach mal ebenso mit und holt sich vom SharePoint-Server genau diese BCS-Definition. Ich mache das genau einmal auf der Serverseite. Ich muss für den Client nichts extra machen. Und er holt sich dann im Prinzip die entsprechenden Daten. Das heißt, ich kann jetzt hergehen, kann zum Beispiel meine Produkte oder meine Kundentabelle einbinden, Metadaten an einem Dokument, und kann die direkt in dem Word-Dokument weiterverwenden, weiterbearbeiten. Ich habe dieselben Auswahlmechanismen. Das heißt, ich kann Custom XML Placeholder in das Dokument legen. Das sind sogenannte Quickparts. Einfach mal in Word 2010 auf Insert Quickpart gehen. Dann stehen die da entsprechend drunter. Dann habe ich alles drin, inklusive Suche, inklusive Pickup. Das Schöne ist, nicht nur, wenn ich meinen SharePoint-Server sehe, sondern auch, wenn ich offline bin. Das Ganze wird passiert im Filesystem. Da ist so die nächste Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss. Man hat da unter Umständen vertrauliche Daten dabei. Das ist ein Mobilgerät, das ist vielleicht ein Notebook, BitLocker oder tatsächlich ein IFS. Da sollte man drüber nachdenken, wenn wirklich die Daten, die man offline mitnimmt, das gilt auch für Dokumente, die man offline mitnimmt, dann einfach auch geschützt hat. Nicht, dass, sage ich mal, wenn mir irgendwer die Festplatte klaut, er meine komplette Warenwirtschaft dabei hat, inklusive Preiskalkulation, wäre nicht so schön.
Also ich glaube, das ist auch da muss man sich auch ein bisschen wirklich Gedanken drüber machen. Ich hatte neulich mal eine Demo über PowerPivot gesehen, wo man dann also riesige Datenmengen in Excel mitnehmen kann, analysieren kann, wunderbar, aber natürlich hat man dann alles auf der lokalen Platte. Also das Thema Datensicherheit spielt da sicherlich eine ganz entscheidende Rolle.
Ja, das spielt sie ja auch bei SharePoint Workspace, wenn man die normalen Dokumente mit offline nimmt, denn auch die landen im Filesystem von dem jeweiligen Client. Da sollte man, sobald man an Offline-Szenarien denkt, auch einfach an die Datensicherheit denken. BCS ist aber nicht nur in dem Office-Client da, ist auch nicht nur im Server da. BCS ist jetzt die Technologie. BCS-Konnektoren kann man auch selbst schreiben. .NET endlich managed. Die Kollegen, die irgendwas gemacht haben in dem Bereich vorher, hatten immer ein bisschen geflucht, weil es dennoch kaum war. Das Thema ist, BCS ist auch das Tor für die Suche. Das heißt, sobald ich fremde Inhalte in die Suche mit reinnehmen will, schreibe ich dafür einen BCS-Konnektor. Auch wenn ich mit den Daten, mit einer Liste, externen Liste und mit Office gar nichts zu tun haben will, das ist ein einheitlicher Weg, der ist managed. Früher hatten wir die sogenannten Protokollhändler dafür. COM-based Interface, die Dokumentation dazu war jetzt auch nicht so einfach zu finden und nachher auch nicht so ganz so einfach zu verstehen. Da haben wir jetzt eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, über so einen BCS-Konnektor für den Office-Client was zu machen, für den SharePoint-Server was zu machen, die externen Listen zu befüllen und das Ding in die Volltextsuche mit reinzunehmen. Und dabei ist es irrelevant, ob ihr die SharePoint Search nehmt oder ob ihr Fast nehmt. Mhm. Das ist immer dieselbe Technologie. Wenn ich denke, so ein kleiner Konnektor, wir haben den ja gerade vorher mal kurz, wir sind ja auf dem ShareCamp gesehen, das ist ein Zehnzeiler. Mhm. Das ist nicht wahnsinnig schlimm. Also das macht durchaus auch Spaß, daran wirklich mit wenig Arbeit das System sehr mächtig zu erweitern.
Und du hast es vorhin ja auch in deinem Vortrag erwähnt, es gibt viele, viele neue Use Cases, die sich allein aus dieser Technologie ergeben. Und ein Beispiel hast du vorgestellt, wo man für ein Java-basiertes CRM-System ein völlig anderes Frontend gebaut hat. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen.
Genau, einer unserer Kunden, Softwarehersteller, also wir machen nicht nur für die Großkundenthemen, sondern wir greifen auch Softwareentwicklungshäuser einfach auch mal unter die Arme. Das sieht so aus, das ist ein CRM-System komplett auf dem LAMP-Stack. Java, MySQL, PHP, also richtig schön nicht Microsoft-Welt. Und hat gesagt, das läuft erfolgreich, das werden wir auch nicht ändern, das ist auch gut so. Wir werden von unseren Kunden aber immer mehr gedrängt. Wir brauchen Offline-Fähigkeit. Wir haben einen Vertriebskollegen, was muss der Vertriebskollege machen, wenn er bei seinem Kunden sitzt? Seine Kundendaten überarbeiten, muss vielleicht auch mal einen kleinen Auftrag schreiben. Im Moment, sage ich mal, auf diesen gelben Post-it-Zetteln, nimmt die dann mit und pflegt das dann ins System ein. Wäre viel schöner, wenn er das offline könnte. Dem Software-Entwicklungshaus ist einfach mal SharePoint und SharePoint Workspace einfach mal aufgefallen und gesagt, okay, wir haben gemeinsam mit ihnen einfach mal in einigen Tagen mal BCS-Konnektoren geschrieben, haben ihnen gezeigt, wie das in der SharePoint UI rausgeht. Das heißt, ich kann jetzt die Daten dort verwalten, war aber nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel war die Offline-Usage. Dadurch, dass die BCS-Konnektoren offline verfügbar sind, haben wir zusammen mit SharePoint Workspace jetzt eine Lösung designt. Das hat uns ungefähr 10-11 Werktage gekostet in etwa. Wo dann der Vertriebler seine Artikeldaten read-only dabei hat, die Kundendaten read-lesen-schreiben dabei hat, aber nur seine, wir filtern das entsprechend über eine View. Er kann die sofort bearbeiten. Oh, mein Kunde hat einen neuen Ansprechpartner, eine Telefonnummer, eine Durchwahl hat sich geändert. Aber auch kleine Aufträge erfassen kann. Und da muss man so ein kleines bisschen aufpassen, wenn wir jetzt die Auftragstabelle einfach mal genommen hätten aus dem CRM-System und schreibbar gemacht, hätten wir das nicht gut gewesen. Da werden eindeutige IDs vergeben, da hätte es Konflikte gegeben. Wir haben eine kleine temporäre SharePoint-Liste angelegt, meine Aufträge. Und da erfasst er die Sachen per SharePoint Workspace Client und Infopath-Formular oben drüber rein. Wenn die zurücksynchronisiert werden, läuft auf der serverseitigen Variante der Liste, läuft ein Workflow. Der trägt die in das große CRM-System ein über einen Web-Service-Call, kriegt Auftragsnummern vergeben, wir löschen die Liste entsprechend, die Aufträge sind drin. Aber so geht nichts mehr verloren. Der Vertriebler klappt sein Notebook aus, ist offline, braucht keine UMTS-Verbindung, ändert die Kundendaten, erfasst Aufträge, geht in die Firma, muss nichts tun, also nicht irgendwo eine Synchronisation anstarten und die Daten sind im Backend-System drin. Erhöht die Kundenzufriedenheit auf der einen Seite, erhöht aber auch die Produktivität, weil er hat es gleich gemacht, muss sich nicht nochmal im Büro hinsetzen und das Ganze nochmal tun. So haben wir einfach mal gezeigt, dass SharePoint auch für in einer, ich sag mal, komplett SharePoint-feindlichen Umgebung per se wirklich seinen Dienst tun kann. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt, die haben noch weitere SharePoint-Module jetzt gebaut und sind jetzt, haben jetzt die Möglichkeit, auch diese Daten in Collaboration-Szenarien einzubauen. Das war der nette Nebeneffekt.
Was ich gut finde am BCS ist, dass also die Business Data Connector war ja eigentlich ein Feature vom MOS, vom Office SharePoint Server, aber BCS sind jetzt in den kostenfreien Foundation
mit drin. Ist in der kostenfreien SharePoint Foundation 2010 jetzt schon mit drin. Ist extrem spannend, haben wir wegen den Suchthemen gemacht, weil sonst hätten wir das Problem gehabt, die Suche hätte sich sonst in dem Bereich nicht erweitern lassen. Finde ich aber gut, dass die SharePoint Foundation eine Aufwertung bekommen hat. Ein Free Download ist es immer noch. Also wir fangen jetzt nicht davon an, dafür die Hand aufzuhalten.
Ja, vielen Dank. Wo kann man ein bisschen mehr darüber lesen? Bei dir im Blog?
Es gibt den Blog, der ist auf der MSDN-Plattform, das macht die URL ganz praktisch, das ist die blogs.msdn.com. Mein Team ist das Microsoft Technology Center München und der Blogname ist MTC-MUG.
Ja, und wenn ihr die Slides zum Vortrag von Sven Meyer noch euch anschauen wollt, auch die gibt es zum Download in seinem Blog im MTC-Blog auf MSDN. Link dazu auf www.sharepointpodcast.de. So, dann habe ich euch ja, kommen wir zum nächsten Themenblock, den Veranstaltungen. Drei Veranstaltungsblöcke liegen noch vor uns. Das eine sind die SharePoint Develop Days von Microsoft, die in Deutschland stattfinden. Eine Eintagesveranstaltung, wo es um die, wie heißt das so schön, um SharePoint und Application Lifecycle Management geht, also das strukturierte entwickeln auf der Microsoft-Plattform mithilfe von anerkannten Regeln und diesen ALM-Technologien. Das gibt es in diesem Eintages-Workshop, der kostet 39 Euro, findet statt am 25.05. Köln, 8.06. Bad Homburg, 17.06. Hamburg, 30.06. München. Alles Nähere, wie gesagt, über den Link auf der Seite. Kostet 39 Euro und wenn ihr mir eine E-Mail schickt an sharepointpodcast@gmail.com mit dem kurzen Hinweis auf diese MOS Info Days, dann kommt ihr in die Verlosungstopf rein, denn ich habe 5 Gratiskarten bekommen und die würde ich gerne bis zum 14.10. hier verlosen. Also bis zum 14.10. eine E-Mail geschickt und dann kommt ihr mit in den Topf rein und bei ein bisschen Glück könnt ihr dann kostenlos auf eine dieser Veranstaltungen gehen. Ein bisschen Glück braucht ihr auch, wenn ihr kostenfrei auf die SharePoint-Konferenz Österreich am 9. und 10. Juni in Wien gehen wollt. Da gibt es eine zweitägige Veranstaltung, haben wir letztes Mal auch schon berichtet. Und wer sich dort bis zum 14.10.2010 mit dem Promocode SPCOM4SPKT anmeldet, habt ihr euch nicht merken können, schaut auf den Link auf sharepointpodcast.de. Dann wird unter allen, die sich bis dahin angemeldet haben, ein Gratis-Ticket verlost. Das heißt, einer, der sich angemeldet hat, kann dann umsonst hingehen auf die SharePoint-Konferenz in Österreich am 9. und 10. Juni in Wien. Und last but not least, 22. bis 24.06. in München. Dort gibt es die SHAREconf 2010 von der IX. Zweitägige Veranstaltung plus ein Tag Workshops rund um SharePoint mit vielen interessanten Vorträgen. Ich glaube, ein Großteil der Sessions ist auch mittlerweile schon online. Es gibt zwei Specials für die SharePoint Community. Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder auf den regionalen User-Grips-Treffen vorbeischaut, dort gibt es einen Promocode, mit dem ihr 50 Euro auf den Eintritt sparen könnt. Oder schickt mir, wie gesagt, eine E-Mail, dann schicke ich euch auch diesen Promocode. Und ein zweites Special gibt es. Ich habe 3 Freikarten für die gesamte Veranstaltung plus den Workshop bekommen. Also das ist ein Wert von, ich sag mal so locker 800 Euro, den ihr da einfach mal hier mit etwas Glück bekommen könnt. Und dafür müsst ihr ein bisschen etwas tun. Es gibt einen Keynote-Speaker auf dieser Veranstaltung aus den USA und der hat ein Buch geschrieben und den Titel dieses Buches, den hätte ich gerne. Und wenn ihr das bis zum 14.10. auch noch schafft, dann kommt ihr auch hier in die Verlosung und könnt eventuell auch umsonst auf diese Veranstaltung gehen. Also, wie immer mal wieder, habe ich ein paar kleine Vorteile für euch irgendwo versucht, bei den Anbietern von solchen Veranstaltungen mal zusammenzukramen. Und ja, das funktioniert immer ganz gut mittlerweile. Und ihr seht, mit ein bisschen Glück und ich sag mal, die Chancen sind hier recht gut, da auch was zu gewinnen, könnt ihr hier doch einiges an Kleingeld sparen. Super. So, dann. Jo, ein kurzer Blog heute noch mit Tipps. Es geht in den Tipps heute um, ja, zum einen geht es um das Thema eine große SharePoint-Farm aufbauen. Und da hat sich der Rainer Ganser von First Squad aus der Schweiz diesem Thema angenommen und hat in seinem Blog firstsquad.com, also das ist 1stquad.com, einen dreiteiligen Artikelserie gestartet und die heißt Aufbau einer großen SharePoint 2010 Farm Teil 1. Aufbau der Infrastruktur. Kurze Einführung dazu. Es existieren bereits viele Anleitungen von SharePoint 2010 auf einen einzelnen Server oder in einem Demosystem zu installieren. Für den Aufbau einer großen Serverfarm sind die Infos aber doch sehr spärlich. Grund genug für den Rainer, eine kleine Blogserie zu diesem Thema zu schreiben. Und ja, ich sehe da schon, da sind mehrere SAS-Festplatten drin und da geht es mit 32 GB RAM los und Dual-Quad-CPUs und mehrere Server-Sizing-Instruktionen. Ich glaube, da, wenn ich hier mal reingucke, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Server. Wow, da ist, glaube ich, richtig was los. Das ist interessant. Das könnt ihr euch mal in seinem Blog einschauen. Dreiteilige Artikelserie vom Rainer Ganser. Arpan Shaw aus Redmond vom Microsoft-Team. Der hat einen Artikel geschrieben, Silverlight und SharePoint. Und gibt da mal ein paar Beispiele, wie SharePoint 2010 mit Silverlight verknüpft worden ist. So zum Beispiel hier bei den Olympischen Spielen, den Winterspielen. Da war ja eine Webseite, die auch mit SharePoint und Silverlight-Verknüpfung hatte. Und zwar die teamusa.org Webseite. Was aber vielleicht, gut, dann auch gibt es auch noch einen Hinweis auf den Organization Browser, den es gibt, den Word Web Application Silverlight Viewer, also die verschiedenen Stellen, an denen Silverlight auftritt. Was aber besonders interessant ist, ist, das kommt zum zweiten Teil raus, er stellt unter anderem dort ein Tool vor von Point 8020. Die bieten Online-Trainingsmöglichkeiten an und haben das Ganze schon auf Silverlight umgestellt. Und die haben einen Kurs, ein Course Viewer, ein Course Silverlight Application Viewer, mit dem man ihre Kurse, diese Online-Kurse, die sie machen, eben über Silverlight darauf zugreifen kann. Und dieser Course-Viewer, der ist eine kostenlose Applikation, die kann man sich herunterladen und kann damit wunderbar Videobibliotheken, die man auf SharePoint 2010 abgelegt hat, direkt in diesem Webpart darstellen. Schaut euch das mal an, das ist sehr interessant. Ihr habt einmal eine Übersichtsseite, wo kleine Thumbnails sind, die ganzen einzelnen Videos anzeigen und dann eben einen großen, ausgewachsenen Player, in dem das Video dann komplett abgespielt werden kann. Kostenlose Applikation, muss man ein bisschen mit einer XML-Datei zurechtfieseln. Ich habe es mal auf der ShareCamp-Seite angefangen zu probieren, bin da aber an irgendeinem Autorisierungsproblem hängen geblieben, beziehungsweise vielleicht liegt es auch daran, dass wir dort noch die Beta 2 laufen haben. Also ich werde es jetzt mal auf der finalen Version probieren. Ansonsten, wie gesagt, ein kostenloser Viewer und der ist wirklich sehr, sehr cool und im Prinzip auch einfach zu lösen. Also runterladen und ausprobieren. Ein Tool, was sich echt lohnt, gerade im Hinblick der Medienintegration. So, auf einen Artikel im Microsoft Enterprise Content Management, ECM Teamblog, möchte ich euch noch hinweisen. Der heißt Web Analytics in SharePoint 2010 Insights to Reports and Metrics. 2010 kommt ja mit wesentlich verbesserten Analysemöglichkeiten, gerade was so die Public-Facing-Websites betrifft, mit Traffic-Reports und mit Such-Reports und was dort für Möglichkeiten gibt, was da aufgebaut ist, das findet ihr in diesem Übersichtsartikel auf dem Blog vom ECM-Team. So, und last but not least gibt es wieder was zum Downloaden. Und diesmal ist es ein Buch, ein Buch oder ein längerer Artikel. Getting Started with Microsoft SharePoint 2010. Ein, ich weiß nicht, 80 Seiten langer Übersicht, in der ihr, ich sag mal hier, this book provides basic information about the capabilities of and requirements for Microsoft Server 2010. Also eine komplette Übersicht über SharePoint 2010, auch nochmal von Microsoft zum Download. So, das sind die Tipps für heute. Ein bisschen kürzer als sonst, aber einfach dem Aspekt geschuldet, dass ich mich halt um diesen Launch-Event ein bisschen mehr kümmern muss. Ab nächste oder übernächste Woche gibt es dann ein bisschen mehr. Dann kommen wir jetzt zum guten Schluss des Ganzen heute. Und da möchte ich euch auf ein Blogposting hinweisen, das ich letzte Woche gemacht habe. Ich weiß nicht, wer von euch noch Microsoft Public News Group benutzt. Also für SharePoint können es nicht mehr sehr viele sein, weil in diesen Public News Groups zu SharePoint, da passiert auch nicht mehr viel. Da ist das Frageaufkommen in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen und wir haben jetzt vielleicht noch maximal zwei Fragen pro Woche. Das scheint aber nicht nur bei den Microsoft SharePoint News Groups so zu sein, sondern bei allen News Groups. Denn Microsoft hat jetzt angekündigt, dass diese Newsgroups ab Juni 2010 sukzessive abgeschaltet werden. Und die Benutzer freundlich gebeten werden, entweder die neuen webbasierten Foren auf Technet, MSDN oder Microsoft Answers zu benutzen. Oh, ich habe mal ein bisschen nachgegoogelt dazu und habe dann mein erstes Posting in den Newsgroups gefunden. Ich habe ja da auch mal angefangen im Newsnet. Zum legendären Frontpage 97 Produkt. Und mein erstes Posting, was noch zu finden ist, kommt vom 20.12.96 und weist auf die damals sogenannte Team X Frontpage Forum Seite hin, auf der ich damals meine ersten Informationen zu Frontpage zusammengestellt hatte und wo ich dann auch als MVP gestartet bin. So lange ist das schon her. Und so lange bin ich dann auch mit diesem Newsgroup verwachsen gewesen. Aber wie gesagt, mittlerweile spielt sich das meiste ja eigentlich in webbasierten Foren ab. Man nutzt dabei einfach viel mehr die moderneren Möglichkeiten der Vernetzung, der Statistiken, der Social-Funktionen. Das ist halt bei den rein textbasierten Newsgroups einfach nicht mehr möglich. Und ja, und natürlich auch die Infrastruktur, die Microsoft da im Hintergrund halten soll, die hat, glaube ich, auch ihren Zenit weit überschritten und wartet darauf, jetzt sozusagen vernünftig beerdigt zu werden. Also, von Juni bis Ende Oktober soll das Ganze irgendwie abgeschlossen sein. Und dann sagen wir Tschüss den Newsgroups und freuen uns dann auf die webbasierten Foren. Und natürlich könnt ihr auch immer auf der SharePoint Community ins Forum gehen. Da ist natürlich viel mehr los und da findet ihr auch meist immer zu allen Fragen kompetente Ansprechpartner. Na, aber wie gesagt, die Newsgroups, das war's dann mit den Newsgroups.
Come home, come home, it's supper time.
Ja, und das war es dann auch mit der 141. Ausgabe des SharePoint-Podcast. Wie gesagt, alle Informationen und Links findet ihr wieder auf www.sharepointpodcast.de. Ich danke fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn wir auf dem Launch-Event einiges sehen. Wie gesagt, ihr könnt es live sehen auf sharepointlive.tv. Und denkt daran, wenn ihr eine Eintrittskarten oder verbilligte Eintrittskarten gewinnen wollt, schickt mir eine E-Mail an sharepointpodcast.com. Und ansonsten danke ich, wie gesagt, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die arrangierten SharePoint-Anwender. Shownotes auf www.sharepointpodcast.de. Feedback an sharepointpodcast@gmail.com. Eine Produktion von Michael Grech.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.